Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Untersuchungsausschuss zur Neonazi-Mordserie hat seinen Abschlussbericht an Bundestagspräsident Lammert übergeben. Anders als sonst bei Untersuchungsausschüssen üblich, ist das Ergebnis über die Parteigrenzen hinweg einhellig. Der Bericht listet schwere Versäumnisse der Ermittlungsbehörden auf. Sie seien Hinweisen auf ausländerfeindliche Motive nicht nachgegangen und hätten stattdessen die Opfer selbst verdächtigt. Als Konsequenz enthält der Bericht 47 Reformvorschläge.
Fraktionsübergreifend, einstimmig und deutlich fällt der Untersuchungsausschuss sein Abschlussurteil.
Wir haben es zu tun mit einem sehr ausgeprägten Versagen unserer Sicherheitsarchitektur.
Insgesamt haben die Abgeordneten 47 Reformvorschläge. Einer von ihnen, länderübergreifende Ermittlungen sollten zentraler geführt werden.
Polizei und Sicherheitsbehörden müssen im Verbund denken und im Verbund auch kommunizieren.
Die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste muss unbedingt und dringend verbessert werden.
Der Blick muss geöffnet werden. Die Polizei muss alle denkbaren Ermittlungsrichtungen in den Blick nehmen.
Mehr Fahnder mit ausländischen Wurzeln sollen frischen Wind und neue Ansätze in die Ermittlungsbehörden bringen. Das Ziel, Rechtsextremismus, soll nie mehr unterschätzt werden.
Bei Gewaltdelikten, wo es keine Hinweise gibt auf die Täter, aber anhand des Opfers ein fremdenfeindlicher, rassistischer oder religiös motivierter Tathintergrund vorliegen könnte, sollen zukünftig Polizei wie auch Staatsanwaltschaft verpflichtet werden, in diese Richtung auch zu ermitteln und das auch zu belegen.
Uneinigkeit beim Thema Verfassungsschutz im Gegensatz zu den anderen Fraktionen hält die Linke diesen für nicht reformierbar.
Deshalb fordert die Linke in ihrem Votum, die V-Leute-Praxis sofort zu beenden und den Verfassungsschutz als Geheimdienst aufzulösen.
Mit der Abgabe des Abschlussberichts endet die Arbeit des Ausschusses. In einer Sondersitzung sollen die Vorschläge dann Anfang September im Bundestag debattiert werden. Dieser Ausschuss hat gezeigt, Politik kann auch anders, gemeinsam statt gegeneinander. Aber die Aufarbeitung der Ermittlungspannen während der NSU-Mordserie ist damit noch lange nicht abgeschlossen. Die gemeinsam vorgeschlagenen Reformen müssen nun auch gemeinsam umgesetzt werden.
Ein umfangreiches Dossier zur NSU-Mordserie mit zahlreichen Videos und einer Chronik der Ereignisse finden Sie bei uns im Internet auf tagesschau.de. Ägyptens früherer Präsident Mubarak ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Der 85-Jährige wurde in ein Militärkrankenhaus gebracht, wo er weiter unter Bewachung steht. Mubarak war im vergangenen Jahr wegen Beihilfe zur Tötung von mehr als 800 Demonstranten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Aufgrund von Formfehlern muss der Prozess neu aufgerollt werden. Die maximale Dauer der Untersuchungshaft ist nun aber abgelaufen.
Anhänger des einstigen ägyptischen Präsidenten Mubarak harren vor dem Tora-Gefängnis aus. Ein Helikopter bringt den 85-Jährigen dann in ein Militärkrankenhaus. Dort wird er bleiben. Die Übergangsregierung ordnete an, dass Mubarak das Hospital nicht verlassen darf. Die Titelseiten der Zeitungen hatte sich Mubarak mit einer Meldung über die Festnahme eines prominenten Muslimbruders geteilt. Viele Ägypter erregt Mubaraks Freilassung wenig. Sie haben andere Sorgen. Seine Freilassung macht uns nicht traurig. Nachdem Mubarak gestürzt wurde, wurden doch so viele Menschen getötet, das Land ruiniert. Wir müssen doch die Justiz respektieren. Die Gesetze gelten für alle und die Richter entscheiden, ob er ins Gefängnis gehört oder nicht. Nach seinem Sturz 2011 war Hosni Mubarak zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde später aufgehoben, der Prozess neu aufgerollt. Doch ohne gültiges Urteil durften die Richter Mubarak nicht mehr in Untersuchungshaft halten. Das ist das endgültige Aus für die Revolution, sagt die 6. April-Bewegung. Sie hatte den Aufstand 2011 mit angeführt. Jetzt blieben die Verbrechen des alten Regimes am ägyptischen Volk ungestraft. Vor dem Militärkrankenhaus am Abend keine Proteste, nur ein paar Anhänger des einstigen starken Mannes von Ägypten. Proteste wird es aber geben, spätestens morgen, nach den Freitagsgebeten. Die Islamisten sind empört. Ihr Ex-Präsident Morsi sitzt in Haft und Hosni Mubarak darf das Gefängnis verlassen. Doch vorbei ist die Sache für Mubarak noch lange nicht. Die Verfahren laufen weiter und der Aufenthalt im Krankenhaus ist letztlich nichts anderes als ein Hausarrest.
Noch immer ist unklar, ob bei den Angriffen der Regierungstruppen in Syrien gestern Giftgas eingesetzt worden ist. UN-Generalsekretär Ban forderte die Regierung in Damaskus auf, die Chemiewaffeninspektoren der Vereinten Nationen, die derzeit im Lande sind, an den Ort des Geschehens zu lassen. Scharfe Töne schlug Frankreichs Außenminister Fabius an. Sollte ein Chemiewaffeneinsatz bewiesen werden, müsse es eine Reaktion geben, die über eine internationale Verurteilung hinausgehe.
Diese Bilder schockieren die Welt. Kinder, die nach Luft ringen, Ärzte, die um ihr Leben kämpfen. Syrische Oppositionelle haben die drastischen Amateurvideos ins Internet gestellt. Als Beweis sagen sie, dass die syrische Armee Giftgas gegen ihr eigenes Volk einsetzt. Ein schwerwiegender Vorwurf. Menschenrechtsorganisationen untersuchen den Vorfall, soweit es ihnen möglich ist.
Wir haben Informationen von Augenzeugen, unter ihnen auch Ärzte, die beschreiben die Symptome der eingelieferten, in Krankenhäuser eingelieferten Opfer. Und die Symptome deuten eindeutig darauf hin, dass es sich dort um einen Giftgasanschlag gehandelt haben muss.
Wer hat Giftgas eingesetzt, titeln die syrischen Zeitungen. Denn die syrische Regierung bestreitet vehement, damit etwas zu tun zu haben. Doch gleichzeitig erlaubt sie den UN-Inspektoren nicht, dorthin zu fahren, wo der angebliche Giftgasanschlag geschehen sein soll.
Wir verlangen, dass diese Aufklärung umgehend ermöglicht wird, dass die Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen, die zurzeit im Land sind, umgehend Zugang erhalten.
Der französische Außenminister forderte heute in einem Fernsehinterview Interventionen. Eine militärische Reaktion, fragt der Moderator. Eine Reaktion der Stärke. Also militärisch die erneute Frage. Weiter möchte ich hier nicht gehen. Ein militärisches Eingreifen in den syrischen Bürgerkrieg. Doch nur dann, wenn sich eindeutig bestätigt, dass die syrische Armee für den Giftgasanschlag verantwortlich ist.
Die Regierung der USA hat eingeräumt, dass der Geheimdienst NSA auch Daten von US-Bürgern gesammelt hat. Damit wurde ein Bericht der Washington Post bestätigt. Demnach wurden seit 2008 mehr als 50.000 E-Mails pro Jahr gespeichert, bis das zuständige Geheimgericht diese Praxis 2011 für verfassungswidrig erklärte. Eigentlich soll die NSA nur den Mailverkehr von Ausländern überwachen. Dass auch Mails zwischen US-Bürgern gespeichert wurden, erklärte die Regierung mit technischen Problemen. In China hat der Korruptionsprozess gegen den ehemaligen hohen Parteifunktionär Bo Xilai begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Politbüromitglied Bestechlichkeit, Unterschlagung und Amtsmissbrauch vor. Die Anschuldigungen wurden im vergangenen Jahr bekannt, als Bo Aussicht auf einen Platz im obersten Pekinger Führungsgremium, dem Ständigen Ausschuss, hatte.
Bo Xilai gibt sich selbstbewusst und kämpferisch. Die Bestechung durch einen Geschäftsmann weist er zurück. Ein früheres Geständnis widerruft er, es sei gegen seinen Willen entstanden. Insgesamt geht es um umgerechnet etwa 3 Millionen Euro Korruptionsgeld, für chinesische Verhältnisse eine ungewöhnlich geringe Summe. Viele halten den Prozess daher für ein abgekartetes Spiel der rivalisierenden Parteieliten. Gleichzeitig will Parteiführer Xi Jinping beweisen, wie ernst er es mit dem Kampf gegen die Korruption meint und der Öffentlichkeit einen fairen Prozess präsentieren. Unabhängige Presse aber ist nicht zugelassen. Die Gerichtsverhandlung basiert auf den Prinzipien der juristischen Offenheit. Jeder wird vor Gericht gleich behandelt und das Verfahren folgt dem Gesetz. Bo galt als Politstar des linken Parteiflügels und als Gegenspieler von Präsident Xi. Der Prozess soll auch einen Machtkampf innerhalb der kommunistischen Partei beenden. Doch Bo Xilai hat nach wie vor viele Anhänger in der Bevölkerung und einflussreiche Unterstützer in der Partei. Beobachter rechnen mit einer langen Haftstrafe. Damit wäre Bo Xilais politische Karriere beendet.
Der Prozess ist für die Partei eine gefährliche Politshow. Aber läuft alles nach Plan, dann wird Präsident Xi einen mächtigen Rivalen los. Und die Parteieliten im Land, Linke wie Rechte, können weiter ungehindert Einfluss, Reichtum und Macht unter sich aufteilen.
In Simbabwe ist Präsident Mugabe für weitere 5 Jahre als Präsident vereidigt worden. Nach offiziellen Angaben hatte Mugabe die Wahl Ende Juli gewonnen. Die Opposition hatte Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung beklagt. Sie boykottierte heute den Festakt in der Hauptstadt Harare. Der 89-jährige Mugabe regiert das südafrikanische Land bereits seit 33 Jahren. Seine Gegner werfen ihm zahlreiche Menschenrechtsverletzungen vor. Außerdem habe er das Land in den Ruin getrieben.
So inszeniert sich ein Herrscher, der das Herrschen gewohnt ist. Robert Mugabe auf dem Weg zur Vereidigung. 50.000 Parteigänger demonstrieren zusammen mit ihrem alten und neuen Präsidenten ihre Macht und machen noch einmal deutlich, wer in Simbabwe das Sagen hat. Zum 7. Mal in Folge legt Robert Mugabe den Amtseid ab, nach einer umstrittenen Wahl, die ihm und seiner Partei auch die Zweidrittelmehrheit im Parlament sicherte. Er ist der Sieger, Kritik an seiner Wahl lässt er nicht zu. Gestern haben die Anglosachsen sich wieder herausgenommen, unsere Wahl in Frage zu stellen, wetterte er nach der Vereidigung. Ich frage euch, wer sind die, dass sie sich so etwas anmaßen? Wer macht ihre Sicht klarer als unsere? Mugabe ist entschlossen, seine Reafrikanisierungspolitik wieder aufleben zu lassen. Die Politik, die das Land in die wirtschaftliche Krise stürzte. Unaufhaltsam für die Opposition, die das Wahlergebnis versuchte anzufechten. Vorgestern wurde ihr Fall vom obersten Gericht in Simbabwe abgeschmettert. Wir werden weiter für die Gerechtigkeit im Land kämpfen, sagt der Sprecher der unterlegenen MDC nach dem Gerichtsurteil. Wir konnten unseren Fall nicht hinreichend belegen, weil uns die entsprechenden Unterlagen verweigert wurden. Die Nachbarländer freilich stehen Mugabe bei. Sie erkennen das Wahlergebnis an. Die Wirtschaft allerdings quittierte den erneuten Sieg Mugabes mit einem Investitionsstopp in Simbabwe.
Eine Studie der AOK zeigt eine neue Entwicklung beim Konsum von Suchtmitteln am Arbeitsplatz auf. Zwar entstünden die meisten Fehltage nach wie vor durch Alkohol und Nikotin. Vor allem jüngere Beschäftigte griffen aber immer öfter zu Aufputschmitteln, um leistungsfähiger zu sein. Auch das gehe auf Kosten der Gesundheit und führe zu Arbeitsausfällen.
Man muss E-Mails schreiben, das Telefon klingelt, die Zeit rennt. Der Stress am Arbeitsplatz nimmt kontinuierlich zu. Gerade besonders motivierte Menschen greifen deshalb immer häufiger zu leistungssteigernden Mitteln. Doch die sogenannten Stimulantien sind gefährlich, können suchtfördernd wirken und verursachen letztlich mehr Schaden als Nutzen.
Klassischerweise so etwas wie Ritalin, Methylphenidat. Das sind Dinge, die zur Leistungssteigerung eingesetzt werden und zunehmend eigentlich auch dazu führen, dass die Leute krankgeschrieben werden. Das Problem bei diesen neuen Süchten sind nicht, dass es sozusagen die älteren Belegschaften sind, sondern dass insbesondere die jüngeren Belegschaften, 30-, 35-jährige junge Männer zumeist, diese Arzneimittel einnehmen und dann auch krankgeschrieben werden.
Denn diese Mittel verursachen Kopfschmerzen und Übelkeit, können Depressionen auslösen und Organe schädigen. Der Fehlzeitenreport der AOK verzeichnet eine ständige Zunahme dieser Probleme. Aber er dokumentiert auch, dass der größte Schaden nach wie vor durch Alkohol und Nikotin verursacht wird.
Und man sieht, der Arbeitsplatz ist ein Umfeld, was Entstehung von Suchterkrankten mit begünstigen kann.
Aber der Arbeitsplatz kann auch ein Ort der Vorsorge sein.
Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ein Arbeitgeber Kurse zur Entspannung, zur Meditation, zum Sport unterstützt, indem er sie teilweise in der Arbeitszeit stattfinden lässt oder die Hälfte mitfinanziert.
Einfach, aber wirkungsvoll ist es auch, Alkohol am Arbeitsplatz genauso zu verbieten wie jetzt schon das Rauchen.
Die deutschen Dressurreiterinnen haben erstmals seit 2005 wieder den Europameistertitel gewonnen. Bei der EM in Herning in Dänemark setzte sich die Equipe vor den Niederlanden und Großbritannien durch.
Der Pulsschlag war bei Bundestrainerin Monika Teodorescu wohl noch nie so hoch wie heute. Denn zu einem wahren Herzschlagfinale avancierte der Auftritt der deutschen Schlussreiterin. Helen Lange-Hahnenberg und Damon Hill musste der beste Ritt ihrer Karriere gelingen, um der Mannschaft zur Goldmedaille zu verhelfen. Lange-Hahnenberg und ihr Hengst zeigten eine Vorstellung mit persönlichem Bestergebnis. Mit knappem Vorsprung gewinnt Deutschland den EM-Titel vor den Niederlanden und Titelverteidiger Großbritannien. Sie, die Beste im siegreichen Quartett.
Ich bin noch völlig überwältigt gerade eigentlich von dem, was gerade passiert ist und ich muss gleich mein Pferd erstmal mit Möhren füttern.
Nach 8-jähriger Durststrecke EM-Gold für Deutschland mit Spree, Wert, Lange-Hahnenberg und Lüttgemeier.
Deutschlands Hockeyfrauen besiegen im Halbfinale der Europameisterschaft Gastgeber Belgien mit 4:2 nach Penaltyschießen. Die deutsche Führung Mitte der ersten Halbzeit durch Aileen Hoffmann glichen die Belgierinnen 5 Minuten vor der Pause aus. Die Torschützin Jill Bohn. 5 Minuten nach Wiederanpfiff, Fehler der Deutschen im Spielaufbau, die belgische Führung, das 1:2 durch De Vos. Kurz vor Schluss, Strafecke für Deutschland, das 2:2 durch Marie Mevers, die Entscheidung also im Penaltyschießen. Heldin dieses Halbfinalkrimis, Torhüterin Kim Platten, denn sie ließ keinen einzigen belgischen Treffer zu.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. August.
Das Hoch, das von Skandinavien bis ins östliche Mitteleuropa reicht, sorgt in weiten Teilen Deutschlands für ruhiges Wetter. Allerdings gibt es Schönheitsfehler. Ein kleines Tief, das von Großbritannien Richtung Südwestdeutschland zieht, bringt einige Wolken. Bereits in der Nacht breiten sich die Wolken nach Westen und Nordwesten hin immer mehr aus. Hier und da bringen sie Regen. Am Tag freundliches Wetter im Nordosten. Sonst breiten sich die Wolken aus dem Westen weiter aus. Hier und da fällt Regen. Später zeigt sich im Westen wieder mehr die Sonne. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der Ostsee auch frisch aus Ost. In der Nacht 17 Grad am Niederrhein und bis 7 Grad im Bergland. Am Tag 20 Grad auf Rügen und 28 Grad im Breisgau. Viel Sonne am Samstag im Nordosten, sonst nach freundlichem Start, vor allem im Südwesten Schauer und Gewitter. Am Sonntag freundliches Wetter im Norden, sonst mehr Wolken als Sonne, verbreitet Regen oder Gewitterschauer. Am Montag im Nordwesten viel Sonne, sonst regnet es gebietsweise.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Ungeklärte Giftgasvorwürfe, der Kampf um die Bilder und die öffentliche Meinung sowie gefährdete Völker, warum die Bienen vom Aussterben bedroht sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.